ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber, mit der ich mich über ihr Leben unterhalten darf. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es ist bestimmt ein bisschen befremdlich, aber vielleicht auch ganz amüsant, als erwachsener Mann zur Kinohoffnung erklärt zu werden und Artikel zu lesen, in denen man mit Mitte 40 als Schauspieler entdeckt wird. Dabei fand Felix Kramer, unser heutiger Gast, schon früh seine Berufung. Der gebürtige Berliner kam 1973 im Ostteil der Stadt zur Welt, als Sohn zweier Künstler. Felix lernte erst Tischler, bevor er sich zum Schauspieler ausbilden ließ. Es folgten zahlreiche Theaterengagements. Für viele flog er damit offenbar unter dem Radar. Aber seit er darauf auftauchte, mit beeindruckenden Hauptrollen in Dark, Dogs of Berlin, Oderbruch oder der außergewöhnlichen Serie Warten auf den Bus, ist er eben da. Für alle sichtbar. Und heute auch hörbar. Passt.
Herzlich willkommen. Wir lernen uns heute erst kennen und haben jetzt aber schon, und das ist immer ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlich, aber interessant, wir haben jetzt schon...
Beim Kaffee haben wir schon ein bisschen was verschossen?
Verschossen will ich nicht sagen. Nee. Es ist so ein, wie so ein Warm-up gewesen. Ja. Bestimmt so 30, 40 Minuten, in denen wir so einen Aufgalopp durch ziemlich viele Themen gemacht haben.
Naja, aber ich finde, das ist auch ganz gut, weil so kennenlernen, ich finde, wenn wir sozusagen im Vorfeld uns schon so ein bisschen warm quatschen, finde es sehr angenehm.
Na gut, dann wollen wir das mal hoffen. Also die Latte liegt hoch. Du bist der einzige Mensch, von dem ich weiß, dass er zweimal mit einem Bügeleisen einen Flatscreen-Fernseher zerstört hat.
Mit einem Bügeleisen?
Nicht? Nee. Mit was denn sonst?
Nee, das war kein Bügeleisen, das war so ein, wie nennt sich das? Ein Kuhfuß.
Oh.
Ein Kuhfuß.
Ah.
Vielleicht gibt es ja irgendwie Parallelen zwischen dem Wort Bügeleisen und Kuhfuß.
Nee, ich habe es nur falsch übersetzt, nicht, weil Iron, das Wort Iron, das war ein englisches Interview, das du gegeben hast. So. Und ich habe irgendwie...
Ach so, den Flatscreen bei Oderbruch.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Den hast du zweimal zerstört, das musste wahrscheinlich noch einmal gedreht werden.
Oh, Moment, das hat Spaß gemacht.
Ja?
Ja, weil das ist so ein... Ich erinnere mich, dass wir als Kind, es gab so eine Kisi, haben wir das genannt, das war eine Müllkippe. Und da waren manchmal alte Fernseher, so Bildröhren. Und das Schönste war, wenn da noch irgendwas war, oder Glas, wenn da noch irgendwas war, was ganz war, dann hat man das zerkloppt, was man auch immer man da verarbeitet hat, aber so.
Ja.
Und hier war es so ein bisschen noch für Gage und sozusagen und disponiert. Es war, hat richtig Bock gemacht.
Da muss man ja auch eigentlich nur in Neukölln so ein bisschen über die Bürgersteige laufen und die aufladen, weil so viele Flatscreens stehen da, oder?
Ey, to go, alles, was da alles verschenkt wird, es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Ich habe neulich auch so einen riesen Flatscreen gesehen und dachte mir so, oh, Wahnsinn.
Ja. Und dass du ihn zweimal zerstören musstest, lag das daran, dass es zwei unterschiedliche Kameraperspektiven waren oder hast du es beim ersten Mal zu zögerlich gemacht?
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die das zur Sicherheit immer machen. Es kann sein, du hast recht, dass das irgendwie vielleicht einmal ein bisschen totaler war und einmal wollten sie nochmal ein Detail haben. Detail bedeutet, du gehst näher ran, dass du nochmal den Schlag hast. Aber was sie gemacht haben, weil der ist unterschiedlich kaputt gegangen, kann ich mich erinnern, mussten die dann den Screen immer austauschen. Der eine ist wunderbar kaputt gegangen, der andere war einfach nicht so fotogen. So.
Guckst du noch Fernsehen? Hast du so einen Flatscreen zu Hause?
Ich habe einen Flatscreen, aber Fernsehen...
Worauf steht der?
Der hängt an der Wand.
Nein.
Doch.
An so einem Arm?
An so einem Arm. Sensationell. Und dann kannst du den ganz flach an die Wand machen. Zack.
Mhm. Und hast du so ein bisschen. Aber du gehörst nicht zu den Leuten, die da so ein Bild drauf haben, damit das nicht so ein dunkles.
Damit keiner sieht, dass man guckt.
Naja, nee, weil es eine andere Art von, dieses Schwarze finden viele hässlich und deswegen gibt es ja so Abdeckungen
so,
dafür.
Nee.
Nee, das hast du nicht.
Nee, ich finde eigentlich so, um mal ein bisschen zu flexen, dieses Malevich, dieses schwarze Quadrat zu zitieren, ich finde das gar nicht so hässlich.
Mhm.
Weil der ist sehr flach. Das ist jetzt auch nicht so riesig. Also diese Geschmackssache. So, weiß gar nicht, was der ist.
1,30?
Naja, sagen wir mal so. Als ich den gekauft habe, hat meine Nachbarin gesagt, auf die ich oft höre, kauf den größeren, du gewöhnst dich ganz schnell daran. Die hat recht. Du, das ist wirklich, wenn du in eine andere Wohnung kommst und denkst so, fucking hell, was für ein Riesenbildschirm. Mhm. Und du guckst da einen Film, du gewöhnst dich dran.
So. Kann ich mir vorstellen. Ich, das erinnert mich jetzt gerade daran, dass ich vor... Das ist richtig lange her, bestimmt 26, vielleicht 27 Jahren war ich auf einer Party, die für Marius Müller-Westernhagen gegeben wurde. Irgendwas Berufliches von seiner Plattenfirma oder so. Und ich meine, er hatte ja schon immer irre viel Geld. Er war in der Blüte seines Schaffens und dann wurde ihm ein Fernseher geschenkt in diesen ganzen, damals war das noch nicht so selbstverständlich, dass jeder einen großen Flatscreen hatte. Und der war, glaube ich, 2,20 Meter mal 1,20 oder
Und den hatte er.
Riesending. Hat er einfach so hingestellt bekommen, wo ich so dachte, okay, den hat er sich, wenn er ihn will,
eigentlich. Vielleicht hat er da seinen Song, ja. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Da, vielleicht kam er da auf die Idee.
Wenn du Fernsehen guckst, ja. Ist das dann so, also dann musst du dich ja, das musst du ja sozusagen richtig arrangieren, dass du dich, du hast vielleicht so ein Modulsofa, so stelle ich mir das vor.
Was ist ein Modulsofa?
Das oh ist Gott, so, da ist so eine, das ist so relativ schlicht, modern und vielleicht sogar ein Teil so ein bisschen länger.
So ein,
länger
T,
zu,
so ein
zu,
L.
Ja, so ein nee. L oder ein U?
Nein.
Nein?
Nein. Nein. Ist ein cooles Sofa, richtig tolles, ganz robust, ist auch eine Schlafcouch, für wenn ein Besuch kommt. Du, das ist ein Handgriff, das heißt, ich gehe zu dem Fernseher und ziehe ihn so ein bisschen näher, aber nicht zu nah. So. Ja. Ein bisschen schräg, nicht zu schräg.
Und nicht gegen das Licht. Ja, ja, genau.
Ja, genau. Und dann habe ich dahinter auch immer ein bisschen Licht. Es gibt ja auch diese Screens, wo man so, ich weiß nicht, wie das heißt, gibt es einen Begriff dafür, wo hinter dem Fernseher noch so eine
LED-Zierleiste
genau,
hast du. Das was, kann ich mir
nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ein verdecktes Licht, so eine Lichterkette hinter dem Plattenregal. Das bringt so ein bisschen so. Weil, das habe ich gelernt, man soll nicht nur in den Fernseher gucken, sondern auch so ein bisschen Sehr Licht gut. haben, gut für die Augen. Ja, Props gehen raus an meine Mama, freut sie sich bestimmt, wenn sie das hört.
Hast du irgendwo so einen Lichtwechsler für die bestimmten Momente in deinem Leben?
So in jedem Zimmer ein Dimmer so. Oder was?
Oh Gott, das ist ja ein toller Spruch.
Der ist nicht von mir, der ist von Hans-Werner Olm, den habe ich mir gemerkt, der ist von 1912 oder so. Ich weiß nicht, meinst du sowas?
Toll.
Nee, hab ich nicht.
Nee, hast du nicht.
Nee, hab ich nicht. Aber ich habe ganz schöne Lampen, weil einer meiner besten Freunde ist Beleuchter und hat sehr viel mit Licht zu tun.
Bist du da empfindlich oder empfindsam? Oder ist es so, dass du da einfach sein Know-how nimmst, weil es unterm Strich
Nein,
besser aussieht?
Ich merke zum Beispiel, wenn ich in irgendwelchen Warteräumen, Zahnarzt, so Neonröhren und so, das ist ja auch, das stirbt ja zum Glück auch ein bisschen aus, das kann mich richtig fertig machen. Also ich bin empfindsam. Oder empfindlich?
Beides vielleicht.
Beides, ja. Ja, ja. Doch, ich finde das schon sehr wichtig. Und ich habe auch so ein bisschen klugscheißermäßig irgendwo mal gelesen, dass man zum Abend hin, zum Schlafen immer mehr ein bisschen das Licht runterfahren soll, weil die Zirbeldrüse darauf empfindlich reagiert. Man soll nicht mehr so powern. Man soll es langsam runterfahren und nicht mehr so hell machen, dass man besser in den Schlaf kommt.
Wir fangen jetzt mal an mit deinem ersten Song. Und schau mal, du hast von deinen Kindern gesprochen, deswegen ist das, habe ich das, glaube ich, ganz gut gemacht, diesen Song an den Anfang zu setzen. Pistazieneis nämlich. Was für eine nette, freundliche Band. Was
die
für ein
super, ne?
super Song. Auch ein freundliches, lustiges, schönes Video. Die Band heißt, super, jetzt habe ich eine Zahl nämlich vergessen. Ich glaube.
01099, das ist die Postleitzahl.
01099.
Das ist die Postleitzahl.
Dresden-Neustadt.
Dresden-Neustadt. Da war ich jetzt mit den beiden beim Konzert.
Mit beiden Kindern.
Mit beiden Kindern.
Ein Sohn, eine Tochter.
Ein Sohn, eine Tochter waren beim Konzert. Die sind richtige, harte Fans. Wir waren beim Konzert. Das war deren erstes Konzert. Also so richtig fett. Ich habe auch gesagt, du, ich gehe so ein bisschen in den Hintergrund, dass es nicht peinlich wird, ne? Dass da der Onkel da irgendwie so rumhüpft. Du, die sind so friedlich und so, die haben so eine gute Energie. Ich hatte mir so ein bisschen Sorge gehabt, ob die so, ich bin nicht so ein Prinzenfan, ne? Sorry. Die haben ihre Fans, die haben ihre Zeit und alles cool, Respekt an alle. So, ich war aber nie so drauf. Ich habe das nie so gemocht. Und dann dachte ich so, oh, nicht, dass die in so eine, weil die so nett sind, dass die in so eine Ecke rutschen. Machen sie aber, glaube ich, nicht. Die sind richtig cool. Und da hat jeder so seinen Part. Und die sind zusammen gewachsen. Die wurden auch nicht gecastet. Und dann habe ich den Kindern, habe ich gesagt, ey, Leute, ich gehe jetzt zu Bettina Rust und diesen Song, den widme ich euch. Ich gebe noch, ihr habt sozusagen einen Wunsch. Schön. Und dann kam mir irgendwie auf 1999.
Ja, schön, dass du ihn mitgebracht hast.
Der Tag wird heiß, bis dahin sind Eis. Analoger Schnappschuss, verwackelt, aber passt schon. Wildblumen und Toast, Gras, ich nehm die Zeit mit Handkuss. Ey, dich dann nicht im Stadtbus, Hitze, ich brauch Landluft. Lass mich einfach liegen, ich verpass heute den Anschluss.
Radio 1, der Schauspieler Felix Kramer ist heute hier zu Gast. Du bist gar nicht in so vielen Podcasts bis jetzt gewesen, ne?
Nee.
Nee. Nee. Habe ich gemerkt, nee. Als ich mich vorbereitet habe auf dich, habe ich gedacht, na, wie wird das wohl? Ich merke, es ist ein großer Spaß.
Ja? Ja. Ach, wie schön.
Finde ich.
Ja, ich habe auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen feige, so was, so meine, ich halte mich gerne zurück.
Hat man jetzt nicht so den Eindruck.
Nein, aber vielleicht aus dem Grund.
Nein. Weißt du? Nee, macht so. Spaß und ich, du wirkst auch.
Wie so ein Gendefekt.
Du wirkst bloß auch nicht selbstsicher. Nach gehen, nee, ja? Ja, genau.
Okay.
Warten auf den Bus war eine, oder ist, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ich hoffe, dass es irgendwie noch fortgesetzt wird irgendwann, eine unglaublich schöne, sensible, lustige, gut beobachtete Serie, in der der RBB, das muss man einfach auch einmal wenigstens hervorheben, auch eine Rolle gespielt hat, eine große. Du bist mit Ronald Zerfeld zusammen, ihr zwei kennt euch schon irre lange, ihr seid so die Hauptfiguren, Jördis Trebel ist die dritte Hauptfigur, also perfekt, tolle Dialoge, tolle Themen.
Toller Hund. Großartiger Schauspieler.
Ja. Zwei Staffeln gab es.
Ja, ne? Zwei Staffeln.
Und ich habe gelesen, dass du morgens vor den Dreharbeiten immer um 7, wenn das irgendwie passte, in die Havel gesprungen bist und geschwommen bist, ganz alleine. Und das war so schön. Und wenn du dann ans Ufer gegangen bist, hast du noch einen Stein genommen und ihn ins Wasser geworfen. Und was dann?
Da habe ich geguckt, bis diese kleinen Wellen aufgegangen sind, eins geworden sind mit der Oberfläche, also bis die wirklich weg waren. Wie nennt man das?
Kreuz, weiß ich nicht, das sind so die...
Interferenz?
Nee, gucken wir so, hier
so,
wieder.
Sowas, nee, aber ich glaube, das ist was anderes, das ist falsch. Interferenzen, wir denken jetzt, wir sind super schlau.
Ich denke gar nicht. Das sind einfach...
Ich bin auf jeden Fall nicht geschwommen, ne? Das war bestimmt super lächerlich.
Du bist ins Wasser gegangen einfach.
Es war so kalt. Also wenn das jemand gesehen hat, das war bestimmt ganz super lustig aus, weil ich rein bin, also ich bin immer mit einem unglaublichen Willen zum Wasser. Da habe ich gesagt, ich ziehe das durch. Dann gibt es ja auch diese ganzen Eisbader, diese ganzen Gurus. Ich denke mir, das kann ich auch.
Über welche Jahreszeit reden wir denn?
Naja, das war, wann das gedreht? Februar? Es war richtig kalt.
Oh.
Und dann rein? Und dann in gefühlt 30 Zentimeter Wasser versucht, den ganzen Körper unter Wasser zu bekommen. Du siehst, also richtig Slapstick, aber bei 5 Grad. Und dann raus. Und natürlich, ey, wach bis unter das Dach. Und
gesund, abgehärtet, toll.
Und das mit dem Stein mache ich jedes Mal. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht schon ein Zwang ist. Dieses Ritual mache ich, egal wo ich bin, welches Gewässer, immer wenn ich raus bin. Ich verabschiede mich immer, wenn ich dann gehe und nehme irgendeinen Stein, oft nehme ich auch den ersten. Ich habe mir so eine Zeit, wo ich dann immer sage, nee, der muss besonders rund sein oder der muss irgendwie aussehen wie ein Euro-Stück, damit es dann symbolisch ist, dass ich viel Geld verdiene oder so. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich nehme den, denk da kurz rein und werf den ins Wasser. Gib mir diesen Moment.
Aber du musst dann auch warten, bis es dann wieder plan
ist.
Bis es komplett plan ist.
Genau, das ist interessant. Das ist wie so, wenn du so eine Klangschale hast oder so.
Ja.
Das wirklich mal auszuhalten, bis du den Ton nicht mehr hörst. Ich merke selber, ich bin ja auch ständig on the run, in der Hektik, viele Informationen. Das ist so ein, es hat so was Meditatives, das, sich dem mal hinzugeben. Wirklich zu warten, bis man nichts mehr sieht. So, und dann guckst du und dann verschwimmt vielleicht auch ein bisschen der Blick. Und irgendwie ist es ein schöner Moment. So wie gerade eben, dass man kurz mal so zur Ruhe kommt. Ich glaube, das steckt so dahinter.
Als du Oderbruch gedreht hast, über einen längeren Zeitraum auch, das ist eine High-End, Mystery,
Crime, so alles.
Genau. Ja. Eine ziemlich düstere Sache, über die du auch mal gesagt hast. Und düster ist ja in. Also das ist jetzt, wenn ich das so sage, ich will versuchen, das wertneutral zu machen. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die genau dieses Mystery, Crime, bisschen düster, dark, ist ja auch so ein bisschen, geht ja auch in diese Richtung, sehr feiern und sehr genießen. Du hast mal darüber gesagt, die Dreharbeiten, also sinngemäß, wenn man das gesehen hat oder wenn man, sollte man erstmal sich was Schönes kochen und das Fenster aufmachen, um frische Luft reinzukriegen, weil es schon sehr bedrückend ist. Du bist morgens nicht ins Wasser gegangen, sondern, wenn du konntest, in den Wald.
Ja.
Ist das typisch für dich, dass du morgens immer irgendwie...
Ja, ich stehe auch extra, also auch wenn die Abholung um 5 ist, stehe ich um 4 auf dafür. Und wenn es nur 20 Minuten sind. Ja, das ist so wie ein bisschen wie Zähneputzen. Das gehört irgendwie dazu, weil, musst dir vorstellen, so ein Dreh, es ist ganz viel Sitzen auch.
Warten, ne?
Warten, abhängen.
Maske.
Ja, Maske ist ja noch, da hast du ja noch, irgendwie hast du das Gefühl, du bist ja noch im Prozess, aber es ist auch ganz viel Warten und Sitzen. Und natürlich gibt's auch so Action-Szenen und dann bist du in Bewegung, aber die sind immer nur so auf Zeit. Eine Minute tust du dann so, als würdest du vom Dach springen, machst du aber gar nicht, sondern tust nur so. Und dieser Moment morgens alleine, ist auch so das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo Hotel, was auch immer, ich check so ein bisschen die Map, ob im Umfeld oder frag im Hotel, gibt's hier irgendwie eine Jogging-, Walking-, Dingsbums-Spaziergangsstrecke.
Und wenn da Wasser ist, gehst du ins Wasser? Und wenn da ein Wald ist, gehst du in den Wald? Würdest du so weit gehen?
Ja. Ja, klingt eigentlich ganz gut.
Würdest du dich als Ritualist bezeichnen, darüber hinaus?
Ja. Also dieses, was die Japaner so mit dem Ikigai beschreiben, diese Wiederholung in diesen einfachen Dingen, weil rausgehen, spazieren ist ja nicht besonders kompliziert. Dafür musst du ja auch nichts studieren, da musst du gar nichts verstanden haben, das musst du einfach nur machen. Da habe ich auf jeden Fall so ein Draht dazu. So, es kommt auch, ich habe lange Zeit auch Aikido gemacht, dieses japanische, so ein bisschen so eine Kunstform, Kampfkunst, Bewegungstanz.
Energie.
Mehr Energie als Kampf. Und dieses Ritualisieren, da ist so eine Vereinfachung drin. So ein bisschen so, die Dinge so einfach wie möglich machen, nur nicht einfacher. So, irgendwie dahin zu kommen. Da ist für mich so ein. Ich glaube, damit kann ich mich mein Leben lang beschäftigen.
Du hast vorhin interessanterweise das Wort Zwangshandlung noch mit reingebracht. Ich glaube, und ich will dich da auch nicht überführen, ich finde es interessant, darüber nachzudenken, weil das kennen, glaube ich, viele Leute, dass man bestimmte Dinge regelmäßig macht. Und das ist ja auch gut und man merkt, es gibt eine Struktur und vielleicht lenkt es auch die Gedanken einfach mal um oder es gibt eine Ruhe im Kopf. Nur interessant ist es, wenn man dann merkt, dass man es mal nicht machen kann, dass man so eine Art von Unruhe hat und vielleicht auch das als schlechtes Omen sehen könnte oder ein schlechtes Gefühl hat oder so. Geht das bei dir so weit manchmal?
Ey, super Gedanke. Also ich würde es einfach umdrehen und ich würde sagen, ich nehme mir lieber die paar Tage der Unruhe, wo ich das nicht machen kann, als in der Unruhe zu leben und dann rückwirkend zu sagen, oh, da waren mal diese 5 Tage, da war ich mal so richtig bei mir. Das ist halt der Preis. Du hast total recht. Wie kriegt man es hin aus einem Ritual, dass das kein Zwang wird? Also wie schaffst du es zu sagen, also nehmen wir mal so, du wirst krank. So, bei Spitzensportlern ist es oft so. Es geht gar nichts ums Bein. Dann kommt sofort der Psychologe oder die Psychologin, weil die sagen, der Kopf, den musst du jetzt heilen, ne? Nicht in diese Bewegung kommen, nicht dieses gewohnte, also dein Zuhause, so. Aber dem stelle ich mich. Also der Preis, das ist mir total wert, weil wenn ich mich 6 Tage in der Woche richtig gut fühle mit dem Spaziergang und am Sonntag denke ich so, es geht mir nicht so gut, dann ist es so.
Hast du einen Glücksbringer, ein Maskottchen, irgendwie sowas? Ich habe dich mal mit so einer, auf einem Foto.
So eine Kette, so ein Stein, den habe ich um.
Hast du wirklich?
Habe ich um. Ja, sieht aus ein bisschen wie eine Hand.
Gucke mal.
Und das Interessante ist, du hast eine Hand.
Nee, aber ich habe eine Hand hier gerade.
Und jetzt ist die Frage, guck mal, sag bei mir mal ist es so.
Ah, aber es ist ein Türkis, ne? Ja. Ist ein türkiser Stein, ja.
Und die Hand ist so ein bisschen, als würde die Hand aufhalten. Und ich frage mich manchmal, wie rum ich den Stein hänge. Mhm. Ob es heute der Tag ist, wo ich sage, okay, gib mir.
Oh.
Oder ob der Tag ist so. Jetzt hängt sie eine Zeit lang so, gib mir. Muss man auch aufpassen, dass man nicht zu dran hängt. Stell mal vor, du verlierst ihn und das war's dann.
Ist ja auch ein tolles Training.
Loslassen oder festhalten?
Naja, wir alle wissen, dass wir unser Herz nicht an das Gegenständliche und Materielle hängen sollen. Und dennoch gibt es so ein paar Sachen, an denen man hängt. Also bei mir ist es zum Beispiel diese Hand. Die habe ich noch gar nicht so lange. Es ist ein ganz einfaches, ganz schmal geschnittenes Messingblech, glaube ich. Und so groß, etwas größer als ein Daumenfingernagel. Es ist eine Hand. Irgendwas ziehe ich daraus. Und ich finde es schöner und wichtiger als 99,9% aller Dinge, die ich besitze. Und ich wäre total getroffen, wenn ich es verlieren würde.
Aber hast du die selber gekauft oder war das ein Geschenk?
Nee, habe ich mir selbst gekauft.
Und hast du vorher überlegt, ob das
ist auch nicht, ich ziehe da auch keine, in dem Sinne keine Kraft raus, die ich dir jetzt erklären könnte oder so, sondern es ist einfach so ein, ich finde es schön. Wenn ich das angucke, habe ich kurz so einen Endorphin-Push. Ich gucke da drauf und sie macht mich aus irgendeinem Grund glücklich und ich wäre traurig, sie zu verlieren. Aber vielleicht gehört eben dieses, wie du es eben mit den Ritualen besprochen hast, dieses einerseits das daraus ziehen und dann ist auch der Preis, den du dafür zahlen musst, dass es eines Tages vielleicht einfach geht und du es verlierst. Vielleicht. Und dass man das dann auch, dass es dann auch okay ist, dass man es loslassen aber muss.
Das Loslassen, ne? Es gab so einen tollen Film, der hieß Happy Go Lucky.
Den habe ich gesehen, so ein Mädchen, so ein kleines Mädchen.
Ganz unglaublich. Ne? Und der fing an, dass sie, kommt, glaube ich, ich glaube, die ist Lehrerin, kommt aus der Schule und ihr Fahrrad wurde geklaut. Und also ich glaube, 9 von 10 oder 10 von 10 Leuten würden sich ärgern und sagen, fuck, mein Körper ist schon wieder und immer ich und so. Und sie sagte so, ach, wie schade, ich konnte mich gar nicht verabschieden. Wie geil ist das denn?
Toll.
Also so, ne? Ja. Merkt man sich. Ja. Wie ist das eigentlich mit den so, sich so an Dingen festzuhalten? Aber ich finde auch, verbindlich zu sein und einen Lieblingsstein zu haben, finde ich auch total wichtig, weil wenn du dich von allem loslöst, weil wenn du immer sagst, brauche ich nicht, komm mit leeren Händen, geh mit leeren Händen und bist zum Klug, bist immer so mit diesen, bist immer da mit deinen Aphorismen unterwegs und so, dann muss man auch aufpassen, ob man nicht irgendwann auch an der Familie nicht hält, ob man Freundschaften überhaupt pflegen kann. Weil ich finde, das ist auch Freundschaften, Beziehungen, das muss eben auch mal ein bisschen wehtun und ein bisschen Angst machen. Das kann nicht immer in dieser Leichtigkeit sein.
Ich glaube,
sein,
ich so. Finde gar nicht, dass das was mit Leichtigkeit zu tun hat, sondern ich wünschte, es hätte mehr mit Leichtigkeit zu tun. Denn das, was wir alle mit uns rumschleppen, ist, was man loslassen sollte, ist ja eher der Ballast, den ich meine. Und das sind die Dinge, die ja, wie so schnelle Kohlenhydrate zwar zu deinem Leben gehören, aber dich nicht satt machen und auch im Zweifel nicht glücklich, sondern eher müde.
Und da mal das rauszufinden,
ist ja, das rauszufinden, vielleicht ist das, was vielleicht ist der haben Ballast? Wir gerade zufällig den Sinn des Lebens gefunden.
Ab jetzt?
Mann, ey, oder?
Cool.
Gänsehaut. Super. Wir hören jetzt einen Song, Herman van Veen. Du sagst Herman van Veen und einer von uns hat recht und vielleicht wir beide nicht. Du hast dieses Lied deiner Mutter gewidmet, die wir gleich kennenlernen nach dem Song. Er heißt Naja.
Ich weiß auch nicht, wieso ich deine Nummer wiederfand. Schicksal, sagtest du, das Vertraute, oh hallo, wie geht es dir denn so? Ich hörte dir stumm zu.
Der Schauspieler Felix Kramer ist heute hier zu Gast. Wir haben eben Herman van Veen gehört mit Naja. Und dazu gehen wir jetzt mal an den Anfang deines Lebens, das ziemlich genau im März 1973 losging im Osten der Stadt Berlin, im Ortsteil Mahlsdorf bist du, glaube ich, sogar zur Welt gekommen. Deine Mutter Petra hat dich zur Welt gebracht. Petra Hinze, dein Vater, ist der Regisseur und auch Schauspieler Juri Kramer. Du bist bei deiner Mutter aufgewachsen. Wann haben sich deine Eltern getrennt? Wie alt warst du da?
Da war ich, ich glaube, zwischen 5 und 6, 5,5 sowas. Also schon spannendes
Früh.
Alter.
Mahlsdorf, Kaulsdorf, Nord, Marzahn, Hohenschönhausen. Kannst
oh mein
du,
Gott.
Das sind so ein bisschen deine Hoods, ne? Damals. Kannst du für all diejenigen und wirklich, nicht nur für diejenigen, die nicht in Berlin leben, sondern auch für so Wessis wie mich. Ich bin durch alles schon durchgefahren, habe mir alles schon angesehen, aber ich kann
nur nicht das.
Nicht doch auch
ja,
das.
Okay.
Aber ich könnte jetzt nicht erklären.
Was das?
Nicht mit deinen Augen. Also beschreib mir, was das für Ortsteile sind, in denen du groß geworden bist, wie du sie wahrgenommen hast.
Also Mahlsdorf, ich kann es anhand meiner Straße sagen. Das war noch eine Sandstraße, die wurde irgendwann betoniert. Also das ist nicht, ich bin jetzt nicht Berlin, Platte, Ghetto, ich bin kein Ghetto-Kind. Mahlsdorf war, also wirklich, es ist Rand-Berlin, das ist dann, da sind dann noch 100 Meter, da stand dann Frankfurt-Oder. Also es ist wirklich vom Speckgürtel die äußerste Schnalle, so ungefähr.
Mhm.
Und Kaulsdorf, das war das Krankenhaus kurz, das gibt's immer noch. Da bin ich zur Welt gekommen. Da habe ich auch mein Zivi gemacht später.
Was hast du gemacht? Was für ein
Zivildienst?
Ja, was, wo?
Unfallchirurgie.
Mhm.
Also richtig.
Unfallchirurgie?
Ja, ja.
Als Zivildienstleistender.
Ja, ja.
Das heißt, du hast Leute, was hast du da gemacht?
Naja, du bist ja eigentlich so, das ist unterstützend. Ich finde, das sollte viel mehr auch wieder kommen.
Ich auch, aber.
Ich finde, das ist.
Absolut.
Das war eine super Zeit. Also klar, super früh aufstehen. Oh, so.
Was hast du denn da gemacht?
Stuhlen schmieren, Arsch abwischen, das ganze Programm. und dann halt mit den Omis quatschen. Du hast halt Zeit, das haben die anderen nicht, ne? Also du sagst dann zu der Omi, die Klassiker, ach Mensch, wenn du 10 Jahre jünger wärst, dann würde ich mit dir heute in die Disco gehen, dann lachen die sich kaputt, dann musst du aufpassen, dass sie nicht zu doll lachen, dass sie einen Herzkasper bekommen. So. Aber so, das ist deine Aufgabe. Du bist der Typ auf der Station, der machen kann ein bisschen, was er will, dann wirst du geholt und mach mal hier, hol mal noch ein Brot, mach mal noch einen Tee, so. Aber es war trotzdem eine super wichtige Zeit, ja, Leute pflegen. Vielleicht ist es auch die Vorbereitung auf die eigenen Eltern und sowas. Und wie ist das? Bedürftig sein? Was ist da los?
Verantwortung auch übernehmen. Ja. Ne? Eine gewisse Art von Zuverlässigkeit in einem Alter, in dem du dich überhaupt nicht committen willst eigentlich. Ne? Ja. Das ist ja auch interessant, das dann lernen zu müssen oder machen zu müssen. Ja.
Und auch der Stress, dieses Kettenrauchen der ganzen Schwestern und Pfleger, das ist krass. Also das ist ja bis heute. Da hat sich gar nichts geändert. Also ich glaube, Personenschlüssel, der sieht immer noch so aus wie vor 30 Jahren. Das war wirklich crazy. Ja, auch ganz schlimm. Also Unfall ist klar, da kommen halt unterschiedliche Leute. Dann siehst du, wie eine Oma mit demselben Bruch nach 3 Wochen wieder nach Hause geht, die andere erst nach 10 Wochen. Woran liegt das? Mental, wie sind die drauf? Haben die viel Familie? Sonntags hieß es, kommen die Erbschleicher. In der Woche kommen die wirklichen Buddies. Und so super, also gibt's ja ganz viele Erinnerungen. Mhm. Und ja, in Kautzdorf bin ich, wie gesagt, geboren. Naja, und Marzahn, Kautzdorf, Diskotheken, Hohenschönhausen, das waren dann so die Disen, die ersten, in die man gegangen ist.
Wie hießen die?
Naja, MZG, Merzweck-Gaststätte. Das war halt echt so ein super hässlich. Also mitten in der Platte, einfach so ein Flachbau, tagsüber Restaurant. Und dann wurde ab 19 Uhr irgendwie auf Disco gemacht.
Gab es auch so Clubs, die Aloha hießen oder so?
Das war ja alles noch nicht Club. Clubbing ging ja erst in den 90ern los. Ja. Das hieß ja alles Disco. Das hieß Feuerwache und solche, das waren immer so ganz komische Bärenschaufenster und so.
Bärenschaufenster?
Ja, und das am Ende ist es auch egal, wie schön die Gebäude waren. So erste Mal unglücklich verknallt, erster Kuss oder was auch immer, stressige Situation, ist am Ende egal. Das sind die ersten Erlebnisse und die erlebst du dann so.
Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, ich bezweifle es. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich dachte, na, wir lernen uns kennen, mal sehen, wie das so wird. Und ich merke, wir kommen nicht 10 Zentimeter weiter, weil es so viel Spaß macht, mit dir bei diesen ganzen Details kurz stehen zu bleiben und sich diese Geschichten auch noch abzuholen. Aber ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben aus Interviews, Antworten, die du gegeben hast, die ich wirklich interessant fand und auch schön. Und eine dieser Antworten war sinngemäß, du bist nach einer Rolle befragt worden, ich glaube, der Typ hieß Tobias. Und das war jetzt keine Heldenfigur, aber du hast gesagt, genau das hat dich interessiert, daraus eine interessante oder eine gute Rolle zu machen, den gut zu spielen, denn der ist der 12. Kuss. Und ich habe zuerst gedacht, der ist der 12. Kuss. Das ist eine Formulierung, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und habe angefangen, das zu googeln. Gibt's gar nicht, der 12. Kuss. Da hab ich gedacht, ist ein Film, ist ein Märchen, ist ein Song. Nein.
Wird meine
ist,
Biografie. Oh Gott,
ist, stimmt. Das ist toll.
Ich war der 12. Kuss.
Nein. Es ist ein Bild, das du kreiert hast. Weißt du noch? In welchem? Dann sag mal.
Entstanden ist es eigentlich aus der 12. Zigarette.
Aha.
Habe ich den 12. Kuss gemacht. Ich wollte beschreiben, wie unsichtbar jemand ein Leben leben kann. Oder wie sehr viel mehr unsichtbarer wir sind, als wir denken. Und ich habe dafür ein Bild gesucht. Weil ich sozusagen in der Vorbereitung auf über Rollen zu sprechen, nicht immer in diesen, ja, dann ist der Sohn, dann ist der Sohn, dann ist der Sohn, sondern wollte ein Bild finden. Und dann dachte ich mir so, wenn du Leute fragst nach ihrer ersten Zigarette, dann wissen sie oft noch, wie das war und mir war ganz schlecht und das war auf dem Schulhof und das war mit er oder mit ihm und so. Und wenn du im Film jemanden zeigst, der die letzte Zigarette raucht, dann gucke ich da gerne hin. Aber wenn du jetzt der Auftrag wäre, verfilm mal die 12. Dann dachte ich so, wie machst du das? Es gibt ja nichts Unscheinbares und Langweiliges als die 12. Und deswegen bin ich so auf die Zahl gekommen und dachte so, ich beschreibe die Figur so, weil der verschwindend ist, weil der sozusagen
fällt nicht auf.
Fällt nicht auf, soll auch nicht auffallen. Und wie gibt man dem eine Qualität? Also wie schafft man aus etwas Normalen so einen Normcore zu machen? dass man sich damit beschäftigt. Und klar, im Film, ein Close-Up ist ein Close-Up. Wenn du jemanden zeigst, der unsichtbar ist, dann wird er sichtbar. Aber es ist ja ein Teamplay, also du hast ja mehrere Figuren. Mhm. Und das sozusagen war für mich so die Beschreibung.
Eine schöne Beschreibung, fand ich. Ja? Also hat mir wirklich gefallen. War sehr sehr eindringlich und eindrücklich, finde ich schon. Bevor wir den nächsten Song spielen, müssen wir das Lied für deine Mutter, beziehungsweise, wie ich gelernt habe, für deine Familie noch nachreichen. Also, na ja, das ist ja das Lied, das wir als letztes gehört haben, Herman van Veen. Mhm. Wenn du dieses Lied heute hörst oder an damals denkst, was siehst du? Wo guckst du hin? In welchem Raum bist du? Ja. Oder was fällt dir dazu ein?
Sofort. Ich sitze auf der Diele, habe den Plattenspieler vor mir, darunter das Radio, dann so zwei graue Boxen, natürlich die Plattencover in der Hand, guckt da stundenlang rauf, könnte man ja raufgucken. Mhm. War, ach, lass mich lügen, 7, 8 Jahre alt, 9. Und bei mir zu Hause, also bei meiner Mutter, lief eben nicht Beatles, Stones, Dylan, Tralala, diese ganzen coolen Dudes, sondern all die Liedermacher. Herman van Veen, Konstantin Wecker, André Heller.
Bettina Wegner.
Bettina Wegner, Wolf Biermann, Gerd Schöne, Eckart Wenzel, also Liedermacher. Mhm. So, und ich habe irgendwann auch angefangen, du singst ja mit, du summst ja mit, aus dem Summen wird so ein Singen und dann singst du das nach. Und dann war natürlich bei Herman van Wen, Feen, ist mir jetzt auch egal.
Mir auch.
Dieses Gebrochene, dieses Holländische, dieses, ja, ich bruscht im Badetuch. So, lachst du dich kaputt, weißt gar nicht, was das bedeutet. Also diese Zeile, Augen mit Blick auf das Meer, ist natürlich sensationell. Habe ich erst 20 Jahre später verstanden, worum es überhaupt geht in dem Lied. Mhm. Aber die Art, wie er gesprochen hat, wie er gesungen hat. Und ich habe das auch nachgemacht. Also ich würde behaupten, ich könnte, wenn du mir eine Zeile gibst, sagen, sing die mal wie André Heller, sing die mal wie Konstantin Wecker, wie Wolf Biermann. Das ist jetzt nicht passgenau, aber ich könnte in einer lustigen Runde, alle haben schon Weinchen getrunken, würden die Leute sagen, ah, das ist ja so. Und so haben mir diese Liedermacher Sprache und natürlich diese Zärtlichkeit, ne? Das sind alles ganz zärtliche und gebrochene, also zum Beispiel gebrochen Ludwig Hirsch, so eine ganz gebrochene Persönlichkeit. Mir in jungen Jahren schon irgendwas mitgegeben, irgendeine Art Verletzlichkeit, für die ich doch jetzt sehr dankbar bin, dass es die gibt. Das ist nicht immer so hart und nach vorne, weil das Harte nach vorne, die Musik, das kam alles später. So.
Und wenn du mir oder uns jetzt noch ein Stichwort zu Petra Hinze, deiner Mutter, gibst, wie würdest du, mit welchen Worten würdest du sie beschreiben?
Naja, wenn wir jetzt den Kreis schließen wollen, die stand in der Küche, wenn Herman van Veen lief, und sang ganz laut mit. Und irgendwie gab es so eine Parallele zwischen meiner Mutter in der Küche, die auch großen Hang zu diesem Drama hatte und diesen melancholischen und den auch ganz toll fand. Also ich weiß, dass sie auch so geschwärmt hat als Mann. Mhm. Und sitzt du da und wenn man Herman van Veen, wenn man den mal googelt, das kapierst du nicht mit 8, mit 9. Der sieht überhaupt nicht aus wie irgendein Held, irgendein cooler Typ. Wieso findet eine Frau so einen Mann so toll? Und dann mit den Jahren irgendwann versteht man, ja, wahrscheinlich die Sensibilität und der Witz und so.
Ja, genau.
Und wir waren vor kurzem beim Konzert und es war ganz toll.
Jetzt haben wir gleich was etwas total Konträres. Ideal. Ein unglaubliches Debütalbum, das sie da hingelegt haben. Auf dem Berlin hast du dir ausgesucht, ne? Also auf dem, ja genau, auch der Song Berlin ist. Weißt du noch, wo du Ideal das erste Mal gehört hast? In was für einer Situation?
Wir sind wieder beim Plattenspieler. Story of my life. Und mein Onkel hat mir die 2 Platten als Dauerleihgabe gegeben.
War der, wie viel älter? Wie viel älter?
Mein Onkel ist 12, 13 Jahre älter und viel mit Musik zu tun gehabt. Und bis heute und Gitarrist und Musik und ganz viel mit Musik. Und er hat mir die geliehen und NDW war für mich dann, um mal dieses Kindheit- und Liedermacher-Ding abzuschließen, das ist meine DNA. Das war für mich das erste Mal, sich cool fühlen, einen Song hören. Und wenn ich durch die Straßen laufe und die Leute mich sehen, dass alle diese Musik hören und denken, wow, Felix, da kommt er wieder. So, weißt du?
Bahnhof, so mein Zug fährt ein. Ich steig aus, geh wieder da zu sein.
Hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Der Schauspieler Felix Kramer ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn aus ganz unterschiedlichen Produktionen, Warten auf den Bus oder Dark beispielsweise. Es gibt jetzt eine neue Sache, über die wir gleich sprechen. Ein bisschen Zeit vergeht noch bis dahin. Wir hatten dich anmoderiert, dass du aus einer künstlerischen Familie kommst. Mhm. Also auf jeden Fall war deine Großmutter väterlicherseits, war glaube ich Tänzerin. Mhm. Deine Mutter Schauspielerin, dein Vater Schauspieler und Regisseur.
Volle Hütte. Mein volle Onkel, Hütte. Gitarrist, Musiker, mein Opa Schauspieler. Also ich habe sozusagen mit meiner Tischlerlehre erstmal die Bremse.
Moment. Wäre okay. Da nicht, es sei denn, es ist eine Fehlinformation, okay. Ein Minister für Verkehrswesen der DDR und Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn.
Das ist sozusagen, oh Gott, da müssen wir uns nochmal treffen, weil das ist nochmal eine ganz andere Story. Das ist nicht mein leiblicher Opa.
Aha.
Das ist wieder eine super Story. Das ist die Geschichte, also muss ich das so vorstellen. Oh, ich hoffe, dass ich es zusammenkriege. Da sind zwei Freunde und der eine sagt, kannst du auf meine Frau und um die beiden Kinder aufpassen? Und als er wieder zurückkommt,
wo geht er hin?
Kriegszeiten und Widerstand und ja, was auch immer, ja, sind es drei Kinder. So, aber da bin ich sozusagen, da müsste jetzt mein Vater hier sitzen und darüber reden und so, weil ich will nichts falsch machen.
Ja.
Und der Erwin Kramer, der Minister, ist sozusagen nicht der leibliche Vater meines Vaters. Er ist sozusagen ein Freund.
Verstehe.
Und war der Freund, der gegangen ist und so weiter. Also es ist eine super versteckte Geschichte. Den habe ich auch, da habe ich eine Erinnerung, wenn das spannend ist. Der hatte einen Fahrer, der kam mit einem Tatra.
Was ist ein Tatra?
Das ist das ist ein ganz schönes Auto.
Ach.
So ein altes Auto, wie so eine Limousine, irres Ding. Der kam, glaube ich, gefühlt zweimal. Und es gab zweimal für mich ein Ball und ein Marzipanbrot. Und einmal habe ich den Ball, weiß ich noch, bin raus und vor lauter Freude, ich konnte ganz gut Fußball spielen, sofort über den Zaun geschossen und da war hinten so ein Armeegelände. Ihr habt ihn nie wieder gesehen. So, also ganz traurig eigentlich.
Oh ja, entschuldige, ja, ne? Ich lache. Es tut mir wirklich leid. Nee,
lach ruhig, weil es ist ja...
Weil das passiert Tragödie mit Bällen. Nein, das passiert mit Bällen. Das
genau.
Ist, wie viele Bälle schon auf Dächern gelegen haben von bösen Nachbarn und Nachbarinnen und Hausmeistern nicht zurückgegeben wurden und so weiter.
Ja.
Oh Gott.
Ja, das sage ich dir. Aber Gummiball, Marzipanbrot. Und ich weiß gar nicht, vielleicht war der auch nur einmal da. Also ich habe zudem nicht mal ein Gesicht dazu. Mhm. So. Aber ich verstehe die Frage, ja. Weil Minister ist natürlich ein richtiges Brett. Ich kann dazu...
Nee, musst du ja nicht. Ich finde, dass du eine gute, dass du eine auch sehr befriedigende Antwort gegeben hast. Wie ist denn jetzt die Anmoderation für Herbie Hancock? Du hast Rocket mitgebracht.
Ja.
Warum ist das auf deiner Liste gelandet?
Also ich muss dazu sagen, ich habe alle Songs auch auf Vinyl. Ich sammle Platten liebend gern. Ich habe ja auch dann irgendwann angefangen aufzulegen. Und Herbie Hancock ist für mich so Blueprint für dieses ganze diese Breakdance-Ära. So, und ich habe Beat Street im Kino gesehen. Und das war eine absolute Offenbarung. Bin nach Hause und habe versucht zu scratchen. Da sind wir wieder beim Plattenspieler. Das hat zweimal gut geklappt.
Oh.
Und dann war der natürlich.
Ah, der Saphir.
Das hieß ja noch Nadel.
Natürlich.
Oder Saphir.
Ja, ja.
Genau, so hieß das noch. Genau. Hab dann irgendwie so getan, als wäre es nicht gewesen, aber wie das dann immer so ist.
Ach, im Wohnzimmer,
der Plattenspieler.
Oh.
Hab mich total abgeholt. Hab auch angefangen zu breaken mit meinen besten Freunde, haben uns dieses Linoleum gekauft, haben das nachgespielt. Das war einfach dieses Bronx-Ding. Irgendwie hast du dich verbunden gefühlt. Die hatten die Läden voll aber die Taschen halt leer, ne? Die konnten sich das nicht kaufen. Wir hatten nicht die Taschen voll, aber wir hatten auch nicht die Läden voll. Wir konnten uns das auch nicht kaufen. Und schon warst du als so ein Ostboy ganz nah dran an diesen wirklich abgehängten Tänzern aus der Bronx. Irgendwie gab's da so eine,
ja, verstehe.
Weißt du, so ein Ressentiment, wo du denkst, du bist, irgendwie fühlst du das.
Irgendwie Identifiker, ja.
Ja, weißt du, so ganz komisch.
Interessant.
Und dieser Sound und Herbie Hancock, absoluter super Produzent und so, und dieses Scratchen, dieses Elektronische, für viele dann, es wurde ja so kalt um die Musik. Es gibt auch ein ganz irres Video, wenn du das anguckst heute, Rocket, das ist die Vorwegnahme von allem. Das ist wie so eine Vorwegnahme von einem Smart House.
Okay, hören wir jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Schauspieler Felix Kramer ist heute hier zu Gast. Arbeitest du noch mit Holz? Ich frage es auch deswegen, weil du eine Ausbildung zum Tischler gemacht hast.
Genau. Ja. Also ich habe die Lehre gemacht, dann habe ich es gehasst natürlich. Mit 17 fand ich es ganz schrecklich.
Warum?
Ach, weil man mit 17 nicht, es sei denn, man weiß es, dass man es machen will. Aber wenn du da in der Straßenbahn sitzt, anders gesagt, ich bin am ersten Tag zur Lehre gefahren mit der Straßenbahn. Und auf dem Rückweg bin ich zweimal, einmal mit der 84 bis zur Endhaltestelle durchgefahren, weil ich eingeschlafen bin. Und dann bin ich nochmal mit der 82 oder 83 in Mahlsdorf am Hutschiner Damm auch nochmal an der Haltestelle vorbeigefahren, wo ich aussteigen hätte müssen, weil ich verschlafen habe. So. Und dann denkst du dir, okay, das, okay, ist jetzt der erste Tag, ne? Vielleicht war es auch in den ersten 2 Wochen. Anyway, aber es ist so, das geht jetzt die nächsten Monate immer so weiter. Das kann auch nicht für mich gemacht sein. So.
Aha.
So, und dann sagen alle Erwachsenen, das ist so ein toller Beruf mit Holz. Alle sagen, bis heute, kannst du mir einen Tisch, kannst du
ist auch so.
Tür, so. Aber mit 17 denkst du, ey Leute, leckt mich am Arsch, das goldene Handwerk. Warum seid ihr es alle nicht geworden? Was ist los mit euch? Warum muss ich das jetzt für euch machen?
Was wärst du denn geworden, wenn du es dir hättest aussuchen können?
Ich war mit einem Kumpel, wir hatten überhaupt gar keinen Anspruch. Wir wollten einfach, auch so Künstlerfamilie, Baggerfahrer. Ist er auch geworden. Meine Mutter hat das nicht ertragen und hat irgendwie rumgefragt und so Tischler und Ausbildung, weil ich hatte eine ganz gute, ich glaube in der 8. Klasse, ein ganz gutes Zeugnis, dann komplett abgebaut. Einfach keine Fantasie zum Thema Beruf. Null Interesse an einem Beruf. Also Beruf war für mich völlig, wozu, für wen, warum.
Aber nicht aus einer Kontrahaltung, sondern einfach, weil dein Kopf in dem Punkt leer war, weil du dir das nicht vorstellen konntest für dein Leben oder warum.
Gar kein Talent dafür, gar kein, sicherlich auch Kontra. Ist ja auch zu Recht. Du willst doch nicht kooperieren mit deinen Eltern und irgendwie einer Meinung sein und sagen, was soll ich jetzt werden, dann mache ich das. Also man sieht ja, was draus wird. Die es machen, die brechen dann mit 30, wandern die aus und setzen sich in eine Höhle und suchen sich selbst. Nee, es war ganz schrecklich. Aber irgendwann, so dann kam Mauerfall, neuer Lehrer, neuer Lehrmeister, richtig cooler Dude, der wurde gecancelt im Osten, weil er irgendwie irgendein politisches, irgendwas falsch gemacht hat. Der kam in die Lehrwerkstatt und hat gesagt, was wollt ihr bauen? Und merkst schon, ne? Das ist genau, der wusste, wie es geht. So. Und ich wollte drechseln. Wir haben irgendwelche Sachen gedrechselt, ein Schako gebaut, weißt du, hier so asiatische Kampfdinger mit Kette zwischen. Der eine konnte sich eine Tür bauen. Der hat uns dort abgeholt. So. Und ich durfte dann auch meine Hobelbank mitnehmen. Mein Schrank, den habe ich bis heute.
Wie sieht der aus?
Der Schrank? Da ist noch so ein komischer Aufkleber drauf.
Was
so
für ein Aufkleber?
Na, das kann ich dir sagen, aus dem Hanuta. So ein Alf-Hanuta-Aufkleber.
Und das ist ein Kleiderschrank, den du selbst gemacht hast?
Nein, das ist ein Werkzeugschrank.
Ah.
Das war mein Werkzeugschrank.
Ach, verstehe, jetzt verstehe ich.
Und gebaut haben wir, auch nicht schlecht, für ihn privat eine Tür, eine Kassettentür, eine richtig sehr anspruchsvoll, ne? Für sein privates, für sein Haus. Ganz clever. Aber das war Aufbruch. 90, 91, keiner wusste mehr oben, unten.
Ja.
Das gibt's auch. Ich habe ja auch die Mauerfall in der Werkstatt erlebt. Gibt's auch eine tolle Story dazu.
Na los.
Du musst dir vorstellen, du fängst morgens an und es gibt durch diese Späne so eine Absauge. Und das ist die permanente...
Dieses Geräusch.
Das ist so eine absolute Grundströmung. Ja. Die geht zweimal aus, zur Mittagspause und zum Feierabend. Und da 89 ging die irgendwie, lass mich lügen, um 10.45 Uhr. Das ist wie ein Alarm. Aber die Umdrehung, das ist so ein bisschen Christopher Nolan, das ist sozusagen, wie er die Atombombe inszeniert hat. Also nicht durch Krach, sondern es ist die Umdrehung. Das heißt, es war kein Alarm, es war so ganz still.
Stille.
So, und da wussten alle, mach's Radio an und so. Das ist sozusagen mein Erlebnis mit, die Mauer ist, das ist, alles wird anders und dann schließt er in deiner Latzhose. So, aber zurückzukommen, ich habe es dann später echt geschätzt, dass ich so ein Handwerk, dass ich so einen Beruf gelernt habe. Irgendwas nimmst du dann doch mit. Früher aufstehen, merkst du, okay, das gibt es in anderen Berufen auch. Also als Schauspieler heißt es nicht, dass du ausschlafen kannst. Im Gegenteil. Und ja, dieses Handwerkliche. Und ich gebe das auch meinen Kindern mit. Also wie geht man mit Dingen um? Wie repariert man Sachen? Wie kann man selber Sachen bauen? Und wie stellt man einen Stuhl an den Tisch? Eben, dass es nicht knallt. Nicht so Rums, Rams, so Restaurant, sondern weil das irgendwie so, ja, ich habe da irgendwie einen Zugang zu Dingen gefunden. Und baue, habe alles gebaut. Regal, habe diese von Horzon, diese MDF-Geschichte nachgebaut, bin in den Laden gegangen, habe mich beraten lassen, habe die Broschüre mitgenommen und gesagt, tschüss, auf Wiedersehen, das mache ich selber.
Er wird es verkraften,
dem geht's ganz gut.
Ja, ich glaube auch.
Das ist mein Plattenregal, ich habe vieles gebaut, Betten, Schränke, alles repariert so.
Machst du das auch gerne, um Ruhe im Kopf zu kriegen? Oder bist du jemand, der sowieso damit, wir sind ja auch eingestiegen, damit, dass man irgendwie auch das Gefühl haben kann, dass du deine Gedanken und dieses Chaos, das bei vielen Menschen herrscht im Kopf, dass du das ganz gut kontrollieren kannst? Oder ist Handwerk für dich hilfreich, um so eine Art von Ruhe zu kriegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich auch so ein Glücksgefühl.
Ja, was zu schaffen.
Was zu schaffen.
Ja, ja.
Dann ist es... auch von dir weg, weil mein Beruf schon sehr, das ist auch das Problem in unserem Beruf, dass wenn wir über unsere Arbeit reden, dass wir ganz, ganz schnell, dass wir über uns reden. Ne? Und das ist ja super unsexy. Also das ist einfach so.
Aber du
redest
ja
dann darüber, wie du warst oder wie du das, also weißt du, du zitierst
nein.
ja auch.
Also nee, ja, also nein, das finde ich nicht. Nee. Und da bin ich ja nur Nutznießerin auch, muss ich natürlich sagen. Ich sehe es aus einer anderen Perspektive, aber für mich sind die langweiligsten Interviews die, in denen mir Schauspielerinnen oder Schauspieler erklären, wie sie eine Rolle angelegt haben.
Das meine ich, glaube ich, dann meine ich das Label.
Ja, aber es wird für mich in dem Moment interessant, wo du sagst, ich habe mich, als ich mich auf die Rolle vorbereitet habe, an eine Situation aus meinem Leben erinnert. In dem Moment, wo du dann wirklich von deinem Leben erinnerst und mir diese Situation erzählst, wird es für mich interessant. Ja. Also andersrum, wenn du in deinem Job bleiben würdest und du würdest über den sprechen, dann würde ich sagen, ja, sorry, gut, aber gern. Ja. Ich guck dich lieber an, als dass ich mir dich durchlese. Ja? Ja, das ist, und nicht weil du bist, sondern, Also insofern finde ich diese persönliche Nuance, ich kann aber auch alle Kolleginnen und Kollegen von dir verstehen, die sagen, sorry, das ist mein Beruf, das ist mein Handwerk. Du kriegst, was gefilmt wird und darüber hinaus will ich nichts preisgeben. Ist auch okay.
Naja, du hast völlig recht, aber das Jahr hat 365 Tage. Ich kann ja nicht 365 Tage davon erzählen, dass ich mich für diese Rolle an etwas erinnert habe.
Es gibt ja auch Schaltjahre.
Ja, genau. Irgendwann ist der Drops gelutscht und alle denken, okay, jetzt habe ich es fünfmal gehört.
Ja, eben. Also,
aber
also,
so einen schönen Tisch zu bauen, an dem wir uns alle treffen und wir hauen alle unsere Geschichten da rein, die wir erlebt haben.
Ja, schön.
Das ist doch cool.
Gut.
Ja. Das ist doch cool. So, und auch von dir wegzuzeigen. Und das ist eine ganz haptische Sache. Im Baumarkt zu fahren, dieses Diskutieren, weißt du, in unserem Beruf, jeder kann ja behaupten, dass er es ganz toll macht. Wer sagt denn, dass es nicht so ist? Aber wenn der Tisch einfach kippelt oder du da auf dem Stuhl nicht sitzen kannst, dann gibt es Ende der Diskussion. Und das hat auch etwas sehr Beruhigendes oder Einfaches. Es gibt eben einen rechten Winkel. Den gibt es in meinem Beruf nicht. Den gibt's. Das ist eben so. Und es gibt sehr viel auch freie Zeit, die man irgendwie füllen
darf und muss.
Darf. Absolut richtig. Darf. Hast du völlig recht, das Privileg, an einem Dienstag in den Baumarkt zu fahren um 11 Uhr, weil das schön leer ist, das ist mir schon bewusst. Sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Ikigai, ne? So Dinge machen, so ein Brett absägen, sich so mit Sachen auseinandersetzen und so, das macht mir immer mehr Spaß und bin sehr dankbar, dass ich ein Handwerk gelernt habe. Und habe auch viele Kolleginnen und Kollegen, die immer mal wieder überlegen, sich eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, oh, ich muss mal jetzt irgendwann nochmal was anderes machen.
Naja, also letztendlich, da komme ich auch immer wieder mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch drauf, 95% aller Schauspieler können sich gar nicht von diesem Job über Wasser halten. Also da, die sind dankbar,
okay,
wenn sie sich noch irgendwie durch Kellnern oder wenn sie Glück haben, mal irgendeine Ausbildung gemacht haben, eine handwerkliche, und also das eine vielleicht auch mit dem anderen verbinden können. Und da habe ich jetzt auch gerade so gedacht, diese Dienstagmorgen, an denen du in den Baumarkt fährst, wenn ich mir so angucke, was seit 10, 15 Jahren so bei dir los ist, wird es viele dieser Dienstage gar nicht unbedingt geben, weil du bist ja richtig, also ich freue mich für dich und ich hoffe, du freust dich auch für dich und es ist nicht zu viel, weil man hofft ja immer, dass es so eine Balance ist, dass man freie Zeit hat, den Kopf leer kriegt, ein bisschen Sport, ein bisschen spazieren gehen, Bäume umarmen und dann irgendwie wieder Texte lernen. Aber wenn ich mir versuche, dein Leben vorzustellen, müsste das eigentlich ziemlich voll sein seit vielen Jahren.
Ja.
Ja, ist, oder?
Ja, ist es. Aber zum Vergleich zu anderen Leuten wirklich, und das soll auch gar nicht so rüberkommen mit diesem Dienstag, du hast völlig recht, das ist mir schon total bewusst, dieses Montag bis Freitag, ne? Da würde ich eingehen.
Das weiß ich.
Das würde das mich, hat das nichts damit zu tun, weil ich mir zu fein dafür bin. Ich weiß auch, dass viele Leute mit meinem Leben gar nicht drauf klarkommen würden, wenn die nicht wissen, dass sie 2027, wo sie da im Juni sind. Das kannst du mich fragen.
Nee, du bist frei, du weißt es nicht. Und wenn du Pech hast, hast du brichst du dir das Bein und kannst die nächsten drei Projekte gar nicht machen oder so. Ja. Und dann kriegst du auch kein Geld. Ja. Das muss man auch einfach mal so sagen.
Das stimmt, das stimmt. Und daran denke ich zum Glück gar nicht so häufig. Vielleicht breche ich mir deshalb auch kein Bein. Aber gesund bleiben und vielleicht gerade was den Kopf angeht, um zurückzukommen, sich durch so ein Handwerk, dass man im Kopf, dass man nicht durchdreht in dieser freien Zeit oder abhebt, durchknallt, rumrennt und immer noch so ein bisschen, als wäre man 12 und rennt so mit seinem Walkman durch die Gegend. Sagen wir mal so, die Momente gibt's, die Songs gibt es auch noch, aber man muss sich dann auch mal ein bisschen stoppen und sagen, Felix, easy, überlass das jetzt mal den anderen. Dein Soundtrack ist nicht abgelaufen, aber läuft ein bisschen nicht ganz so laut wie der jungen Leute.
Er kommt zum Beispiel von Chris Isaak, Wicked Game. Warum?
Schön, das ist eine ganz melancholische, gefühlvolle Platte. Das ist dieser Song, den verbinde ich mit, in der Bahn sitzen und verschlafen. Den verbinde ich mit...
Reden wir von einem Walkman? Also reden wir von Kopfhörern oder von einem Discman oder so?
Wir reden davon. Und den Anspruch, den man hat, unglücklich verliebt zu sein, weil glücklich verliebt, dann wäre das Ding irgendwie so durch.
Das weiß ich nicht.
Nein,
das musst du mir erklären. Erklär es mir nach dem Song, wir sind schon zu weit.
Okay.
Wir hören das Lied und bis dahin musst du dir auf jeden Fall eine schlüssige Erklärung überlegen, weil ich verstehe das gar nicht, wie man unglücklich verliebt sein will. Wir hören Chris Isaak. Will man unglücklich verliebt sein? Weil man hat das was damit zu tun, wenn man sich selbst zum Melancholiker vielleicht erklärt?
Ich glaube, dass man als junger Mensch so traurig sein und unglücklich sein verbindet mit Erwachsensein. Ich glaube, wenn man sich die großen Leute, also die Erwachsenen angeschaut hat, dieses Verbittertsein, das sagst du ja zu keinem 14-Jährigen. Du sagst ja nicht, du würdest sagen, der ist nicht gut drauf oder er ist in der Pubertät. Du würdest ja nicht zum 14-Jährigen sagen, dass er verbittert ist, aber zu Erwachsenen. Und ich glaube, dass man so danach strebt, dass man in so eine komische Ernsthaftigkeit kommt und das Unglück, dass man das mit Ernsthaftigkeit verbindet.
Ah, im Sinne von erwachsen werden wollen erwachsen und dass man es das falsch assoziiert. Also so, dass man sich die... Ah,
bisschen leiden,
jetzt verstehe
ernst, ein bisschen trauriger gucken, ein bisschen ernster gucken, diese Frohnatur, das ein bisschen ablegt, nicht 24/7, vielleicht sagt sich das jetzt auch einfacher im Rückblick, aber kennst du nicht dieses, ich habe so ein Recht drauf, jetzt auch mal richtig traurig zu sein, weil man dadurch denkt, man wird ernst genommen und man begibt sich so ein bisschen auf Augenhöhe.
Nee, das kenne ich nicht. Nein.
Nein,
also. Aber ich kann verstehen, was du meinst. Und ich glaube, dass viele verstehen, was du meinst. Wenn ich versuche, mich jetzt in das hineinzuversetzen, was du erzählst, ist es so eine Coolness, die man versucht, so ein Undurchschaubarsein. Eben nicht, dass diese Leichtigkeit, die man als Kind oder Jugendlicher so, du bist doch gut drauf, sondern dass man denkt, wenn du wüsstest, was ich mir für Gedanken mache. So,
was ist, ja, oh Gott, ich weiß noch genau, als ich dann Schauspieler werden wollte und so, richtig peinlich, ne? Und dann hat so eine Mutter und meinte, ja, dann willst du Schauspieler werden und so, was willst du denn da und so? Und dann, ja, ich will die Leute zum Weinen bringen und so. Weißt du, so dieses, und dann denkt sie so, oh Gott, der Arme, wer weiß, ey, ist er der Nächste, der sich mit dem Auto gegen den Baum und alle sind bei der Beerdigung und gucken zu und weinen. Da gibt es auch gibt's tolle Abhandlungen darüber, dieses, ich sitze da und schaue zu, wie ihr mich alle vermisst und so.
Ja, ja.
Ich glaube, dass Chris Isaac mit dieser Melancholie, der ist sehr männlich, gut aussehend, T-Shirt, also nicht weiter weg von Hermann van Veen, also aber eigentlich die Weiterführung, der hat das auf so ein neues Level gebracht. Ja, du lachst. Eigentlich dieses Fragile auf ein bisschen mehr ins Männliche geholt, bisschen mehr Testo dazu. Und das hat mich absolut gecatcht und ich war ja nicht alleine damit, Wicked Game, weil es ging ja in die Welt.
Total, aber ich finde es interessant, dass das immer wieder, wir widerstehen jetzt diesem Versuch, würde ich jetzt einfach mal für uns beide entscheiden, dass wir, da waren wir nämlich vorher in einem Gespräch, bevor wir hier aufgenommen haben, übers Patriarchat und seine Vor- und Nachteile und alle seine Auswirkungen und so weiter, weil es ist ein irre interessantes Thema, das ja an so viele Themen abstrahlt. Aber ich finde es so interessant, dass sowohl bei Chris Isaac als auch bei Hermann van Veen und den anderen Liedermachern, die du als durchaus auch zerbrechlich beschrieben hast in ihren Texten oder in ihrem Auftreten, dass immer das Wort Männlichkeit in der Kombination auch fällt und sei es als Kontrast zu dem vielleicht, was ansonsten für ein hartes, um dieses Wort mal wieder zu benutzen, ist ja so selten benutzt worden, toxisches Männerbild oder so. Und das zeigt doch eigentlich nur einmal mehr, dass es Eigenschaften sind und dass es völlig egal ist, ob ein Mann sie hat oder eine Frau. Dass man eigentlich so diese Männlichkeit gar nicht immer als Erklärung noch hinzuziehen muss, dass er eine untypische Art der Männlichkeit, eine fragile Art der Männlichkeit, sondern dass es eine Sensibilität ist einfach.
Absolut, gebe ich dir recht, und es ist super objektiv und das ist also eine perfekte Analyse. Aber wenn du ohne Vater groß wirst, ist das was anderes.
Weil
das ein Thema ist.
Ja, ja, ja.
Du suchst dir ja dann Role Models. Du suchst dir ja die Mischung zwischen Rocky, Chris Isaac, also diese Mischung aus, wie soll ich denn dann sein? Also wo ist denn der Mann, wie, wenn ich mich später entscheide, mit einer Frau zusammen zu sein, wer zeigt mir denn anhand meiner Mutter und wie verträgt man sich denn wieder? So, und dann holst du halt die Songs oder Musik oder Filme und guckst dir Filme an, bist völlig fehlgeleitet und denkst, um Gottes Willen, das, so wolltest du sein und zu dieser Melancholie zu kommen, ist das dann wahrscheinlich, daher kommt dieser Begriff Männlichkeit, den denkst du ja nicht mit 15. Mhm. Du wirst, glaube ich, niemals als 15-Jähriger den Begriff Männlichkeit denken. Du beschreibst es eher als, wie soll ich denn sein? Ist jetzt Klimmzüge, ist es jetzt noch angesagt? Soll ich? Mache ich jetzt auf Bizeps? Muss ich noch ein bisschen lesen? Ich hatte auch eine Zeit, habe ich einen Film gesehen, war der Protagonist so ganz schweigsam. Das habe ich dann so nachgemacht und habe gemerkt, wow, die Mädels finden das alle ganz toll. Der redet so wenig. Also der Gegenentwurf zu mir heute. Und da habe ich gemerkt, wow, so einfach. Dann bist du so ein angenehmer Zeitgenosse, weil die waren natürlich.
Interessant,
die waren als 14-Jähriger schon 17 und haben gesagt, wow, der redet so wenig, das wird super reif. Und so bam, bam, bam. Und dann sucht man sich so seine Argonauten zusammen, mit denen man dann, die man sich so zu Rate holt. Also Ratgeber. So. Und Chris Isaac war natürlich geil mit diesen 90er Jahren, Wicked Game.
Und ein bisschen kantiger wahrscheinlich. Kantiger. Ein bisschen kantiger als diese, als weiche Männer, die dann vielleicht.
Ja, aber natürlich sehr, also wenn man den so sieht, ne? Sehr weich, sehr gut aussehend. Klar, kantiger, aber schon kein Schreihals, ne?
Hier kommt jetzt ein Song, den ich so sehr liebe. Ich freue mich, dass du ihn mitgebracht hast. Unfinished Sympathy von Massive Attack, auch so ein unfassbar gutes Album. Mhm. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Boah, ich würde mal behaupten, Top 5 schafft es in der Top 5.
Wir hören es jetzt und dann ordnen wir es mal zeitlich in dein Leben ein. Felix Kramer ist heute hier zu Gast, der Schauspieler, und wir sprechen über Massive Attack, und ordne das doch bitte mal zeitlich, chronologisch, biografisch in dein Leben ein. Was passierte da? Wie warst du drauf? Du hast ja auch Partys organisiert und solche Sachen gemacht.
Ach naja, Partys organisiert war eher weniger. Ich hab aufgelegt. Disco war ein Riesenthema. Irgendeiner hat mal gesagt, komm, lass in die Disco gehen. Was ist das? Und dann, was sich wirklich durchgezogen hat, das absolute Narrativ war, dass ich das große Glück hatte, dass ich immer irgendjemand kannte, der dort gearbeitet hat. Es ist wirklich verhext. Garderobe, Tür, Bar, Getränkefahrer, so. Dadurch bin ich auch schnell überall reingekommen. Und ein Freund von mir meinte, Felix, da gibt's jetzt so richtig einen neuen Shit, ne? Techno. Club. Also das Clubbing ist entstanden. Was ist das? Du, das geht erst um 12 los. Was? So, da waren eigentlich sonst in der Disco um 10.30 Uhr, 23 Uhr Licht an, Ausweiskontrolle, die Kleinen müssen weg, dann noch ein bisschen langsame Runde und dann waren alle durch. Und auf einmal heißt es, nee, es geht länger. Was ist das? Substanzen? Was für Substanzen? Ja, komm mit. Heinrich Heine, Walfisch auf der Ecke. Special, legendärer DJ, Tür gemacht, Tarnet aufgelegt. Komm, wir gehen noch weiter ins Planet. Motte, was ist Planet? Ja, ey, komm mal mit. So, wir da rein. Motorräder, Pfützen, Strobo, Trockeneis, dieser Duft, Leuchtstäbe, unglaublich divers, ganz queere Szene. Also wirklich für uns auch so, was ist das? Was ist das hier? Und dann natürlich dieser Sound, ne? Dieses harte, so. Und die tanzen und dann guckst du die an und dann denkst du so, wieso weißt du jetzt, dass der Bass kommt? Ja. Du konntest den Song gar nicht lesen.
Ja.
Weißt du, so ganz klassisch A, B, Teil, tralala. So, DJ angeguckt, okay, wie so ein Messias. Okay. So, und dann bist du da mit 19, 20. Oh, ich will auch der Messias sein. Damit werde ich mich jetzt mehr beschäftigen. Und dann ging's los. Mit einem Kumpel irgendwie versucht, Kohle zusammenzukriegen. Plattenspieler, MKs, die habe ich heute noch.
MKs?
Ja, MK2, das ist die Technics, das ist der Plattenspieler schlechthin. Der wurde eingestellt, wurde wieder hochgeholt. Brauchst du Plattenspieler, brauchst du Mischpult? Und dann war es so, ey, der hat Plattenspieler. Dann hast du versucht, da irgendwie hinzukommen. Wie ist denn das, da mal zuzugucken? Wie ist denn das aufzulegen? Das ist wie ein Instrument spielen, ne? So, Platten kaufen. Super queere Szene. Also das waren die Impulsgeber, ganz klar. Dann die Westberliner Mauerfall im Osten, diese ganzen leerstehenden Dinger, rein da.
Das war ja ein Schub für alle. Ach, Berlin war ja so Westberlin war so klaustrophob und schon so abgefrühstückt. Ja. Und dann kam,
und dann
nochmal für viele. Viele wollten die Stadt verlassen zu dem Zeitpunkt. Und dann passierte das. Ein ganz neues Universum für Ost und West. Und so dieses diese geheimen Clubs, die es eine Woche später schon gar nicht mehr gab und so.
Unglaublich.
Ne?
Na, vor allem waren es auch so, das waren ja auch so Verträge. Die Stadt wusste ja auch nicht, wo in ihr Kopf steht. Die haben gesagt, können wir da rein? Ja, erstmal 2 Monate. Ja, okay, dann machen wir jetzt 2 Monate. Also nicht ich, ne? Also ich spreche jetzt so für die wirklichen Dimitri Tresor und so, die Leute, die wirklich das dann gemacht haben. Und man muss dazu sagen, dass Berlin und Deutschland Techno kam ja auch, Detroit und Chicago und so. Klar kommt das von dort, aber das wurde nie so hart gefeiert wie in Europa. Und Berlin wurde schon, klar, es gibt Frankfurt, so Sven Veth und so, aber Berlin wurde zu so einem Treff, da sind Leute hergekommen, wollten einmal in den Club, haben gesagt, okay, ich suche mir eine Wohnung. Ne? Die sind dann geblieben, für immer und ewig. Das ist wirklich. Und in diesem Sog in dem bin ich auch gekommen. Und Massive Attack, so Trip-Hop, dieser Sound, dieses, ja, schließt sich der Kreis. Van Veen, Ideal, Chris Isaak. Da ist eine ganz große Melancholie auch in dieser Musik. Diese Flächen, dieses Tranceige, dieses Sehnsuchtsvolle. Und natürlich hat es alle Leute zum Tanzen gebracht. Also du hast Leute gesehen, die kanntest du vorher nur als so an der Bar und quatschen und cool sein. Die wurden zu Tänzern. Viele Coming-outs, die härtesten Schläger, wo du hast gemerkt, oh, der ist eigentlich gay, alles klar. Jetzt wissen wir, woher es kommt und so. Also es ist wirklich, es hat sich so viel und das mit der Wende zu vereinen und mit der Lehre und worüber wir alles gesprochen haben, also da dabei zu sein und auch zum Thema Contra eine Musik zu feiern, die wirklich die Großen nicht verstanden haben. Das haben die Eltern nicht verstanden.
Das stimmt.
Sie haben es nicht kapiert. Wir haben uns amüsiert, als dann irgendwann mit Blümchen und so, ne? Das war alles, das war hier piep, piep, hab dich lieb und so. Wir haben uns kaputt gelacht. Wir haben gesagt, du hast gar keine Ahnung, was das ist. So. Für die war das dieses Bum-Bum. Ne?
Aber auch ihr? Techno und Techno, ja. Da gab es ja auch, fand ich, also als jemand, der jetzt nicht tief in dieser Szene drin war, sondern sie auch eher eigentlich nur beobachtet hat, da gab es ja schon auch verschiedene Schichten und Layer. Und da gab es ja auch die Nerds und die es ganz ernst genommen haben. Ja. Und dann gab es dazwischen, also wahrscheinlich wie bei allem, was so aufkommt, ne, auch dieser ganze, der Mainstream, der belächelt wurde, der aber nochmal eine größere Aufmerksamkeit da auch drauf gelenkt hat. Und dann kann man auch gut sehen, finde ich, an der Love Parade, wie das passiert ist, wie es angefangen hat und wie es dann weiterging und wer dann teilnahm und wie es dann ablief und wie es auch kommerzialisiert wurde, diese ganze Sache. Und irgendwann, das ist ja bei vielen Bewegungen so, in dem Moment, wo der Kommerz zu sehr da reinballert und zu viel Einfluss hat, wird es für die Impulsgeber nicht mehr interessant.
Wenn du sagst, es wird nicht interessant, für viele war das sehr interessant auf einmal, richtig Kohle zu machen.
Ja, natürlich.
Das spricht aber nicht für oder gegen sie. Die haben dann gesagt, okay, ich mache daraus jetzt ein Business.
Ich meine das, was du als Leidenschaft gerade beschrieben hast, als das, wo du so denkst, das ist mehr als nur eine Musikrichtung. Das ist ja,
das war ein richtiges Movement.
Ja, genau. Es ist genau wie so eine Bewegung.
Ja. Also es war ja auch Mode, wie du sprichst. Bis heute das Vokabular, wie du über Dinge redest, dann auch dieses Aufbrechen, machen wir uns nichts vor, die ganzen Substanzen. Also es ist ja nicht
natürlich
nur Friede, Freude, Eierkuchen, so wie das Motto hieß und die Musik bringt uns nach vorn. Da waren Substanzen im Spiel, warum Leute irgendwie 2 Tage nicht nach Hause gegangen sind und dehydriert und irgendwie mit ihrem Traubenzucker an der Tankstelle gesessen haben. So. Aber dieses, wie ich nach Hause kam nach der ersten Nacht, und so meine besten Freunde zu mir, weil sich das natürlich sofort rumgesprochen hat, zu mir kam und gleich so, ey, du musst aufpassen und so. Aber die waren natürlich auch 3-4 Wochen später auch mit am Start, ne? Das kannst du nicht vorstellen. Ich war 18, 19 mit meiner Latzhose und einem engen T-Shirt, bist verschwitzt, kurze Haare und dann sind da die Mitte 30, 40 Gays, die freuen sich und sagen, ist das toll, ne? So, quatschen dich voll, du weißt von gar nichts und so. Das ist ja ein richtig Jungle, ne? Vom Allerfeinsten. Und sich da zurechtzufinden und dann gebe ich dir recht, dann geht's natürlich los. Das ist der Club, der steht dafür, wir stehen dort. Kommerzieller, nicht mainstreamiger und so. Aber am Anfang war das schon ein großer Aufbruch.
Can you feel it? Folgt. Mr. Fingers. Was müssen wir über dieses Lied kurz wissen? Es geht jetzt hier um Chicago House.
Chicago House,
Larry Hart. Wir springen zeitlich nochmal zurück.
Larry Hart, absoluter. Also Can You Feel It ist, glaube ich, wurde unzählige Male gecovert.
Ja.
Kann man sich auch über den Satz kann man sich auch wirklich zu Herzen nehmen. Spürst du es? Was ist? Bist du dabei? Ja, Chicago ist einfach Geburtsstätte. Dieses Chicago House, kennt ihr wahrscheinlich viele Songs, wo ihr gar nicht wisst, dass das daher kommt. Ich habe mir diese Compilation, es gab diesen Song, wollte ich immer auf Platte haben, muss man dazu sagen, es war wirklich immer so ein Handplatten zu kaufen und die auch zu bekommen. Das ist nicht wie heute, oder das ist dann irgendwie.
Hand im Sinne von Jagd.
Jagd, ja. Du sagst, weil es hieß, ey, wenn du mit dem Dealer, Plattendealer, einen guten Draht hast, hat er dich für dich eine zurückgelegt. So. Oder dieses Verleihen war auch total verpönt.
Oh ja.
Leih ich mir jetzt den Hit für den einen Abend und lass mich dafür feiern. Wenn du ihn nicht hast, hast du ihn nicht. So. Und hab mir diese Compilation bestellt für viel Geld.
Ja.
Und da war alles dabei. Nur nicht der Song.
Oh fuck.
Und dann war ich in der Türkei und auf so einem Straßenmarkt und da liegt im Dreck wie so ein altes Taschentuch.
Nee.
Sehe ich dieses Cover.
Nee.
Und denk mir, und die Platte lag so daneben, auch verstaubt, und sag mir, okay, und guck da drauf. Und es war genau die Platte, die mir gefehlt hat. Die habe ich dann, weiß ich nicht, für ein Apfel und ein Ei.
Auf so einem Markt, auf so einem Bazar oder?
Der wusste gar nicht, was er da hat.
Oder so.
Wirklich. Und ich habe auch noch, ich habe das noch und das Cover muss genauso abgewichst sein, wie es immer war. Da ist das drauf und dieses, und du hörst auch an dem Song, das ist live, das ist auch, du merkst, da ist auch so ein leichtes Delay drin, gar nicht so einfach zu mixen, das ist wie live gespielt, die kommen mit den Beats auch kurz durcheinander, aber die Message, die Fläche, einfach absolut großartig.
Der Schauspieler Felix Kramer ist zu Gast. Sie kennen ihn unter anderem aus Dark, Dogs of Berlin, Oderbruch, Warten auf den Bus, aus ganz unterschiedlichen Filmen und auch Serien oder Sequels oder wie auch immer man das nennen will. Du hast ja wirklich das Glück, dass du sowohl tolle Einzelprojekte, tolle Filme machen kannst, als auch immer wieder in so, ja, ich nenne es jetzt Filmreihen, ist, glaube ich, das korrektere Wort, gerätst. Ne? Da war mal so ein Zürich-Krimi. Mhm. So, das heißt, das gibt ja dann auch eine gewisse Planungssicherheit für Menschen, die als Schauspieler arbeiten, die dann wissen, okay, zwei machen wir im Jahr, das heißt, so und so viel kommt auf jeden Fall immer rein. Oder eben auch sowas wie Dark, eine extrem weltweit erfolgreiche Serie. Mhm. Also
so ein bisschen Ravensburger Modell, das ist so, weißt du, das steht doch immer so von 8 bis 88. So.
Ja, weiß ich nicht, ob ich da nun drauf gekommen wäre, aber es gibt aktuell eine Serie, die heißt Unfamiliar und läuft ab dem
5. Februar.
5. auf Netflix. Das ist eine Eigenproduktion. Ja. Es gibt 6 Teile. Und die kommen alle, aber die kommen auch alle wirklich an diesem Stichtag schon. Das heißt, man kann die richtig durchbingen. Als Pressemitarbeiterin, so möchte ich es nennen.
Fragst du mich jetzt, worum geht's?
Nee, ich hab 2 Teile gesehen.
Ah, toll.
Ich habe die ersten beiden gesehen.
Ja.
Ich möchte, wenn du es nicht tust, tu du es lieber, sag erstmal, wer dabei ist. Weil auch der, also natürlich nur eine kleine Auswahl, aber es ist auch ein toller Cast.
So, Cast, also ich fange an, meine Frau spielt Susanne Wolf.
Super Schauspielerin, tolle Theaterschauspielerin und man kennt sie auch zum Beispiel aus der Serie Morgen höre ich auf mit Bastian Pastewka. Ja. Dann.
Oh, es gibt
Henry Hübchen.
Henry Hübchen, bekannt aus, ja.
Alles, aus Jahrzehnten, toller Typ, Henry super
Hübchen,
Schauspieler.
Weil Henry Hübchen.
Ja, genau.
Genau. Samuel Finzi, Andreas Pietschmann,
stimmt.
Zeynep Salih, Sina Martens, Aaron Alteras.
Wirklich toll, tolle Leute.
Es gibt so viele, wir haben 2 tolle Regisseure, Lennart Ruff, Philipp Leinemann, Gumor hat produziert. Also wir haben einen englischen Autor, was auch in der Arbeit schon sehr besonders war, weil die anders ticken, ist so. Ich habe am Anfang die Bücher einfach auf Englisch gelesen. Musste die da auch ein bisschen, dadurch auch ein bisschen sorgfältiger lesen, weil es natürlich Begriffe gibt, da musst du da mal gucken, was heißt das eigentlich und so. Also auch nochmal interessanter Vorgang.
Vielleicht erstmal die Geschichte. Kannst du sie zusammenfassen?
Oh, da bin ich super schlecht. Ich probiere es. Also ein Ehepaar, ehemals Agenten beim BND.
Ja.
Leben seit 20 Jahren so ein bisschen unterm Radar oder unter der Oberfläche, neben der Oberfläche.
Haben so ein sogenanntes
Safe House. Wusste gar nicht, dass sowas
Wusste ich gibt. Auch nicht.
Genau, das heißt, du kannst dich bei denen melden, so salopp gesagt. Die Welt sucht dich. Die sorgen dafür, dass du untertauchen kannst. Das ist so ein bisschen Safe House. So. Davon leben sie so ein bisschen. Meine Figur hat noch ein Restaurant, will also ein anderes Leben führen und so.
Und du bist auch studierter Mediziner.
Ich bin Mediziner, bin Arzt. Wir waren ein richtig gutes Duo, so. Und aber irgendwann gemerkt, nee, es geht nicht mehr so, indem wir vor 16 Jahren eine Tochter
bekommen haben. Das Wort kann man ja benutzen, ohne zu viel zu spoilern.
Und sich unser Leben von dem wilden Pfad aufs heimische Dasein. So. Jetzt klingelt das Telefon und alles wird auf den Kopf gestellt. Die ganze Vergangenheit kommt zurück. vieles, was man verdrängt hat, ist wieder da und jetzt muss man sich dem verhalten und gegenüber verhalten. Und irgendwo wurde beschrieben, Schießereien und Verfolgungsjagden sind nichts dagegen, für die beiden, sich einander die Wahrheit zu sagen. Und ist gut beschrieben.
Finde ich auch. Ja. Hätten wir jetzt mehr Zeit, hätte ich dich noch auf ein altes Interview festgenagelt, in dem du sowas sagst wie, du hältst es nicht für wichtig oder eher sogar für kontraproduktiv, wenn man sich innerhalb einer Beziehung immer die Wahrheit sagt. Mhm. Es lebe die Notlüge, jetzt sehr zusammengedampft, wo ich so sage, oh, aber für diese Geschichte, diese spannende, dichte Geschichte, da fliegt den Leuten genau das um die Ohren, dass sie entweder um sich selbst zu bereichern oder um den anderen zu schützen, in ihrem Leben ziemlich viel gelogen haben. Mhm. So. Und das ist aber, also es ist irre spannend. Ich habe bei solchen Sachen, wenn ich dann Interviews führe, manchmal so ein bisschen die Angst, wie wird das, wenn ich mir das angucke? Also wie weit, mit wie viel Werf kann ich mich da reinlegen, um so ein Gespräch zu führen, das ja auch ein bisschen was mit Werbung zu tun hat. Mhm. Und ich habe wirklich Schiss, mir das die dritte Episode anzugucken, weil ich so spannend ist. Oh, weil ich weiß, jetzt in diesen ersten beiden Episoden ist alles so wie so ein Auto, das auseinandergeschraubt wird. Ich sehe jetzt diese ganzen Einzelteile liegen jetzt vor dir und jetzt musst du sehen, okay, wie geht es jetzt weiter, weil du ahnst, dass da ein Konflikt ist, da geht was hoch. Es hat mich ein bisschen erinnert, aber im besten Sinne an The Americans, wer diese Folge, eine unglaublich spannende, tolle Serie eines Ehepaars, das über, gibt's auch verschiedene Staffeln, eine amerikanische Serie.
Wie viele Staffeln gibt's denn?
Von Americans? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, 6 gesehen oder 5.
Schön, freue ich mich doch.
Naja, ich hoffe,
vielleicht machen wir auch 6.
Das wäre wirklich toll, weil die zwei sind eben auch Agenten und ein Paar. Und kommen aber aus dem Kalten Krieg noch. Also da spielt noch Russland eine große Rolle und so weiter. Und leben jetzt in Amerika als heile Familie mit 2 Kindern, aber sind nebenbei immer noch Killer auch und müssen dieses Doppelleben irgendwie so. Ja. Und zuerst habe ich gedacht, oh, ist das eine Anleihe? Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist eine ganz eigene Geschichte. Es ist wirklich richtig gut gemacht, toll gedreht, super Leute, gute Dialoge, für die man sich nicht schämen muss irgendwie. Mhm. Also wirklich schön. Es hat mit Sicherheit auch Spaß gemacht, aber es war mit Sicherheit auch anstrengend.
Ah, das freut mich, dass du das so beschreibst, weil, anstrengend. Also, ja, das ist der Preis. Also, das muss anstrengend sein auch. Das kann ja nicht, ich glaube, da wird man sogar misstrauisch, wenn das alles sich so wegschnupselt. Nee, das ist schon okay. Es freut mich total. Ich bin, glaube, was so andere Serien und andere Geschichten angeht, überhaupt nicht gut, weil ich bin überhaupt nicht der Typ, der dann so in anderen Agentenfilmen und
würde
so.
Würde ich auch nicht machen als Schauspielerin.
Und zwar einfach, weil ich Schiss habe, dass ich das kopiere, weil es mich so überzeugt. Mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht eine Kopie von irgendetwas bin als Schauspieler, als ein Original.
Ich glaube, man ist eine Variante.
Oder eine Variante, also. schön, genau. Und weil ich auch, wenn Dinge, die mir nicht gefallen, ausblende, vielleicht für unsere Show genau richtig sind. So, das ist immer so ein Ding, deswegen bin ich da, kenne ich diese Serie nicht.
Okay.
Was ich so erfahren habe, dass dieses Agentending, dass die Leute das lieben weltweit, war mir auch nicht so bewusst. Die lieben dieses Agentendasein, was auch immer das ist, vielleicht dieses Max und Moritz, dieses Streiche.
Naja, es ist ja nicht so, es sind ja nicht so Hihi-Agenten-Coups, sondern es geht ja schon auch sehr zur Sache, wenn ich mir ansehe, wie deine Frau eben gespielt von Susanne Wolf in der ersten Folge diesen Kampf hat. Also das ist schon mein lieber Spitz. Mhm. Aber also wirklich, schaut es euch an oder schauen Sie es sich an. Unfamiliar heißt die 6-teilige Spionage-Thriller. Serie, in der es auch um Liebe geht, um Ehrlichkeit, um Verrat, um Agenten, ein guter Mix ab dem 5. Februar auf Netflix. So, das war's mit uns beiden. Mann, das ist wirklich sehr verführerisch
Luke
mit dir
Slater,
über so
Megan.
Viele.
Hast du Luke Slater?
Ja, damit gehen wir jetzt raus. Das würde ich nicht wagen, den zu unterschlagen.
Okay, schön.
The Love heißt der Song.
Okay, von Luke Slater. Da habe ich gestern nochmal die Playlist geswitcht. Das ist jetzt meine Liebeserklärung an all die Boys und Girls aus den 90ern, die da in diesem unglaublichen Berlin stattgefunden haben, verschollen sind, aufgetaucht sind, sich wiedererfunden, neu erfunden haben. Dieser Song ist späte 90er, da ist diese Bubble sogar schon ein bisschen geplatzt. Der Traum, würde ich sagen. Aber da ist Melancholie drin, Breakbeats, Vocals, toller Künstler, britischer Künstler. ja, der geht raus, dieser Song. Und ich habe nur Liebe für diese Leute.
Vielen Dank für deinen Besuch hier in der Hörbar. Wenn Sie das Gespräch vielleicht jetzt gerade im Radio hören und denken, schade, dass ich den Anfang nicht mitgekriegt habe, Sie haben die Möglichkeit, diese und viele andere Gespräche, die Hörbar über die ARD Audiothek oder bei YouTube über die Radio 1 Homepage nochmal als Podcast zu hören. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.